Herzlich willkommen zum Paperwings Podcast, dem Interview-Podcast für Persönlichkeits- und Organisationsentwicklung mit dem Managementberater Danny Herzog-Braune. Danny unterstützt Führungskräfte dabei, wirksam und gesund zu führen. Mit seiner Erfahrung als Führungskräftetrainer, Visualisierungsexperte und systemischer Personal- und Business-Coach begleitet er dich auf dem Weg zu mehr Erfolg und Zufriedenheit. Tauche ein in wertvolle Impulse für deine persönliche und berufliche Weiterentwicklung.
Also diese klassische Ausbeutungskultur von Unternehmensberatungen, die ich auch schon seit ich arbeite kennengelernt habe, so dieses unter 80-Stunden-Woche ist eine Teilzeitstelle. Da gibt es Kulturen, da gehört das einfach zum guten Ton, auch sich auszubeuten. Also ich spreche nicht von Bullabü, aber ich spreche von einer echten Lebendigkeit, von einer Wirksamkeit, von etwas, wo ich ja, mich selbst als lebendiger und teilhabender Mensch fühle. Es geht nicht darum, sich aus dem Leben rauszumeditieren, wie mal eine Ausbilderin von mir sagte, sondern eben wirklich Teil, also im Leben, im Berufsleben wirksam zu sein. Dann werden meine Akkus gefüllt.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Paperwings Podcast-Folge. Heute geht es um das Thema: Wie gelingt Selbstfürsorge für krisenfeste Führungskräfte? Dazu spreche ich mit der Autorin Kara Pintka. Kara Pintka ist diplomierte Sozialwissenschaftlerin sowie Gründer und Geschäftsführerin des Instituts für Health and Self-Care in Berlin, dem Pionierinstitut für medizinisch fundierte Coachings. Mit ihrem Ansatz unterstützt sie Führungskräfte, Leitungspersonen und UnternehmerInnen dabei, einen Lebens- und Arbeitsstil zu entwickeln, der von einem ganzheitlichen Wohlbefinden geprägt ist. Sie gründete 2023 das Unternehmen Don't Call Me Sick, ein Empowerment-Programm für Führungskräfte nach gesundheitlichen Krisen. Zu ihrem Buch Self-Care Next Level – 7 Strategien für krisenfeste Führungskräfte. Wer sich als Führungskraft strategisch auf die Zukunft vorbereiten will, ist gut beraten. Denn die zu erwartenden Turbulenzen in der Arbeitswelt sind enorm und zeigen sich auch in einem starken Anstieg der Krankheitsquoten bei Führungskräften. Business Health Coach Kara Pintka zeigt in diesem Buch 7 praxistaugliche Self-Care-Strategien, wie es Ihnen als Führungskraft gelingt, klug, selbstbewusst und mit vollen Akkus durch anstrengende Krisenzeiten zu kommen. Das Buch macht Lust auf Führungsverantwortung in Transformationszeiten, weil es eine praxiserprobte Perspektive bietet, um sich selbst und die Mitarbeitenden motiviert, produktiv und gesund zu halten. Wie auch immer es Ihnen als Führungskraft aktuell geht, am Ende dieses Buches werden Sie gestärkt sein. Und jetzt freue ich mich sehr, Kara hier begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, liebe Kara.
Ja, guten Tag, lieber Dani. Ich freue mich, dass wir sprechen können.
Liebe Kara, ich habe dich kurz nur vorgestellt, aber wärst du so lieb und würdest dich mit eigenen Worten vorstellen und uns sagen, wie du der Mensch geworden bist, der du heute bist?
Oh mein Gott, wie viel Zeit haben wir, Danny, für diese Frage? Mein Name ist Kara Pientka. Ich bin aktuell Inhaberin und Geschäftsführerin des Instituts INHESA. Das ist ein Institut für Health und Self-Care. Wir sitzen in Berlin und haben aber auch einen Standort in Zürich. Und wir begleiten Unternehmen und Einzelpersonen, die einen gesunden Lebens- und Arbeitsstil für sich entwickeln wollen. Eben sehr, sehr viele auch Führungskräfte, Unternehmer, Unternehmerinnen oder wie ich es auch gerne nenne, die gern und viel Leistenden, die eben sagen, so, ich möchte was für mich tun. Und das mache ich. Ich selber bin 54 Jahre alt, komme aus dem Rheinland, lebe jetzt in Berlin und habe viele, viele Stationen beruflich, sage ich mal, durch oder vieles erlebt. Ich habe mal dereinst Sozialwissenschaften und Theaterwissenschaften studiert, habe mich immer für Menschen und für Kreativität interessiert, so kann man es, glaube ich, sagen, und habe beide Stränge verfolgt. Ich war als Erwachsenenbildnerin tätig, also Erwachsenenbildung betrieben und gleichzeitig habe ich was Kreatives gemacht. Ich war nämlich Kabarettistin in meinen 20ern und habe ein eigenes Soloprogramm gehabt. Und irgendwann habe ich die Disziplinen Erwachsenenbildung und Theater miteinander verbunden und habe ein Unternehmen gegründet, das hieß Business Artists. Und wir waren bis zu 20 Schauspielerinnen und Schauspieler, die im Bereich Unternehmenstheater Führungskräfte, sage ich mal, inspiriert haben. haben, über damals ihre Kommunikation und über ihre Change-Fähigkeit nachzudenken. Wir sprechen von den Ende der 90er Jahre. Also es ist schon eine ganze Weile her. Und irgendwann wollte ich aber dann näher ran an die Menschen und habe dann von Coaching erfahren und habe dann meine Coaching-Ausbildung gemacht. Und ja, dann begann meine Liebe und Leidenschaft für das Coaching. Habe als systemischer Business-Coach gestartet. Klassisches Karriere-Coaching, Assessment-Center-Vorbereitung, das ganze Programm. Und dann, sage ich mal, die letzten 15 Jahre hat sich mein Spektrum immer mehr in Richtung ganzheitliche Begleitung entwickelt. Plötzlich kamen Lebensthemen ins Coaching. Oho, Führungskräfte sind auch Menschen und wir können sie auch bei ihrem Leben unterstützen. Und ja, jetzt seit doch auch vielen Jahren habe ich die Wichtigkeit der Themen mentale Gesundheit, körperliche Gesundheit, Wohlbefinden auch mit reingenommen in mein Angebot, weil ich fand, dass das bisher noch nicht so integriert war in unsere Coaching-Arbeit. Und ja, das ist daraus ist das Institut entstanden, was ich mit meiner Geschäftspartnerin zusammen mache, die eben Medizinerin ist. Und ja, wir integrieren Medizin und Coaching zu einem ganzheitlichen Coaching-Ansatz, den wir leben und arbeiten und auch manchen Menschen vermitteln, wenn es sie interessiert. Genau.
Ja, super, super spannend. Auch sehr interessant, wie viele Parallelen wir tatsächlich haben. Ach. Im Vorgespräch haben wir schon ein bisschen was gesehen, aber in den 20ern stand ich auch auf der Kabarettbühne damals mit meinem Vater.
Nein!
War auch eines der ersten Bücher, die wir, das erste Buch, was ich mit ihm zusammen damals rausgebracht habe. Also von daher auch das eine sehr, sehr spannende Parallele, die ich ja in der Recherche noch gar nicht gesehen habe. Und gleichzeitig verbindet uns dieses Thema Self-Care und Selbstfürsorge. Ich würde bei mir dann unter dem Thema Resilienz noch so ein bisschen mit firmieren. Und da hast du ein sehr schönes Buch rausgebracht im Campus Verlag. Self-Care Next Level, 7 Strategien für krisenfeste Führungskräfte. Und vielleicht würde ich mal einsteigen, was glaubst du, warum trifft dieses Buch zu Recht den Zeitgeist?
Was mich bewegt hat, das Buch zu schreiben, war meine Alltagserfahrung mit Führungskräften. Und ich möchte es mal in ein Bild packen. Ich habe den Eindruck, dass viele Führungskräfte sich fühlen wie Marathonläufer rund um den 32. Kilometer. Ich bin selber keine Marathonläuferin, keine Angst. Aber was ich so immer wieder höre von Marathonläufern ist, dass man rund um diesen 30 bis 35 Kilometer, dass man hier eine richtige Motivationsdelle hat. Warum? Man hat schon richtig was hinter sich in den Beinen und gleichzeitig hat man noch eine ganze Strecke vor sich. Und man ist erschöpft und gleichzeitig hat man ein Ziel. Und meine Beobachtung ist, dass wir gern und viel leisten, ich schließe mich damit ein, dass wir ganz schön was durchhaben. Ich sage jetzt nur mal Corona-Krise und Transformation und geopolitische große Kontinentalplattenverschiebungen, die wir alle verkraften müssen und gleichzeitig eben, ja, haben wir noch sehr viel vor uns, sehr viel. Also ich glaube, es wird eigentlich jetzt erst auch noch so richtig losgehen. Und diese Gemengelage hat mich wirklich dazu motiviert zu sagen, ich möchte nicht nur im Einzelnen Menschen unterstützen, sondern ich möchte gerne ja das, was ich darüber weiß, was einem hilft, sich selbst zu stabilisieren und sich zu stärken, das möchte ich gerne mal in ein Buch packen. Und der Campus Verlag fand das auch eine super Idee und hat mir die Chance gegeben, das jetzt mal tatsächlich zu formulieren. Und ja, deshalb und die bisherigen Rückmeldungen sind zumindest sehr erfreulich, dass Menschen auch was damit anfangen können. Also so sehe ich das.
Mhm. Dein erstes Kapitel beginnt schon mit der These oder mit der Aussage, keine Zeit für Self-Care. Was würdest du sagen, warum hat unser Wohlbefinden in unserer Arbeitswelt zurzeit keinen Platz?
Ich glaube, dass wir aus einer Wirtschaftsweise, aus einer Arbeitsweise kommen, die uns selbst als Menschen und auch als vulnerable, lebendige Persönlichkeiten gar nicht mit auf dem Schirm hatte. Da gibt es auch viele Theorien, Theorien, auch soziologische Theorien, die das irgendwie bestätigen, so Stichwort irgendwie Hartmut Rosa, wir leben in einer Beschleunigungswirtschaft, höher, schneller, weiter und die sehr effizienzgetrieben ist und die sich eben auch ja immer weiter dynamisiert, kann man sagen. Und da liegt der Gedanke erstmal sehr nahe, dass wir mit unseren Grenzen, also wir Menschen mit unseren Grenzen der Lebendigkeit, der Grenzen unserer körperlichen Verfassung und auch unserer mentalen Verfassung, dass wir da erstmal nicht so gut abschneiden bei, weil idealerweise kommen wir dann gar nicht vor. Ich nenne das Arbeiten ohne mich. Das heißt, ich habe es auch so beobachtet, ich bin ja schon so lange tätig, dass eben erfolgreiche Managerinnen und Manager, auch gerade im letzten Jahrhundert, die waren, die sich wirklich so reingeknüppelt haben, an beiden Enden gebrannt haben, bis sie ausgebrannt waren, um es mal so auszudrücken. Und diese Denk- und Fühlweise, die gibt es aber immer noch. Die gibt es manchmal natürlich auch noch in Unternehmenskulturen, aber die gibt es auch teilweise wie so ein Re-Imprint in uns selbst, dass es da so alte Ansprüche gibt, dass wir einfach zu funktionieren haben wie eine Maschine. Und wenn wir so über uns denken, dann kommt der Gedanke, dass wir wirklich gut auf uns achten sollten oder dass wir mal hinspüren, also diese weicheren Elemente, die es braucht, wenn wir es über Wohlbefinden sprechen, die kommen dann gar nicht vor. Und dadurch sind wir dann auf der Spur, uns eben selbst auch zu vernachlässigen und das gar nicht wirklich ernst zu nehmen. Also ich glaube, niemand nimmt sich das bewusst vor, sondern das ist eine Denkweise, die eben auch in uns Einzug gehalten hat.
Ich finde es jetzt mal total spannend, weil du noch 15 Jahre mehr Erfahrung hast als ich, Lebenserfahrung, und du gerade vom letzten Jahrhundert und auch von den Managern gesprochen hast. Was würdest du sagen, wir machen mal einen Zeitsprung von ungefähr 20 Jahren oder 90er, wo du dich gerade wohler fühlst, was ist der Unterschied in der Arbeitswelt, in der Unternehmenskultur? Du hast gesagt, vorher war die Wahrscheinlichkeit für Burnout, ich kann nicht jetzt falsch zitieren, aber es war eine andere Management-Denke. Wie würdest du beschreiben, was sind jetzt die Unterschiede in den Unternehmen? Ist jetzt mehr Sensibilität da? Gibt es mehr Marktdruck? Also vielleicht einmal, was sind die externen Faktoren im Sinne von den Umweltbedingungen und was sind die Faktoren, die wir in Unternehmen erleben?
Also ich habe eben 1997 meine ersten Erfahrungen jetzt in Unternehmen gemacht mit Führungskräfteveranstaltungen, die ich dann damals begleiten durfte und entsprechenden Gesprächen. Damals war man schon der Ansicht, dass ein Change den anderen jagt. Und da hat man dann von Zyklen gesprochen, dass man alle 5 Jahre irgendwie was verändern muss tatsächlich. Und dann hat man auch da subjektiv drunter gelitten. Und ich will mich darüber auch gar nicht lustig machen, sondern man war eben in dem Kontext und hatte auch da schon wirklich Anpassungsthemen. Wenn ich heute mit Führungskräften arbeite, dann habe ich den Eindruck, dass man gerade dabei ist, irgendetwas zu etablieren und dann aus einem Grund, der jetzt mit Globalisierung zu tun haben kann, der mit Digitalisierung zu tun haben, der mit Mitarbeiterfluktuation zu tun haben kann, dass ich also viel, viel interaktiver in den Märkten unterwegs sein muss und dadurch eben sehr viel schneller und flexibler agieren muss. Also ich habe wesentlich kürzere Reaktionszeiten. Andererseits, also wieder positiv ausgedrückt, haben wir uns zum Teil mit agilen Arbeitsmethoden auch auf diese Geschwindigkeit schon besser eingestellt. Früher war tatsächlich das linear-kausale, ich plane etwas und dann arbeiten wir da durchaus mit einer beherzten Timeline drauf hin. Das hatte durchaus auch, sage ich mal, seine Stressoren. Aber heute, finde ich, ist es extrem wichtig, eben innerhalb von kürzester Zeit trotzdem maximal flexibel zu sein und auch irgendwie zielorientiert, gleichzeitig aber adaptiv. Also es ist eben komplexer, was wir so als VUCA World ja auch beschreiben. Es ist definitiv wesentlich komplexer geworden. Und Insofern, ja, ich weiß jetzt nicht, ob ich alles beantwortet habe, was du wissen wolltest.
Ich kann noch mal reingehen. Also die Frage war natürlich sehr weit gestellt. Also es gibt eigentlich Punkt 1, 2 Zeitachsen, heute und damals. Mhm. Und die zwei Dimensionen Umwelt und Unternehmen. Mhm. Das heißt, ich glaube, du hast schon beides gut abgedichtet. Das heißt, wie war die Umwelt damals, wie ist sie heute und wie ist es in Unternehmen heute und wie war es damals? Ich glaube, den zweiten Punkt, wie ist es in Unternehmen heute, auch gerade wenn wir über das Thema, wo wir dann hinkommen, gleich auch zum Thema Selbstfürsorge, wie ist die Sensibilität, dieses Spannungsfeld, vielleicht kannst du das nochmal ein bisschen ausleuchten.
Mhm. Wie ich es heute erlebe. Ich habe sehr viele Menschen, die kulturellen Wandel begleiten, initiieren müssen, wollen. Das heißt, wir sind auch wirklich in unserer Führungsarbeit in einer Übergangszeit. Und wenn ich jetzt große Unternehmen angucke, für die ich tätig bin, dann ist es auch so, dass ich innerhalb von einem Unternehmen ist vielleicht eine Abteilung oder ein Bereich ist schon agil unterwegs mit all der Kultur, die damit zu tun hat. Und ein anderer Bereich ist aber vielleicht noch recht konventionell aufgestellt. Und beide haben ihre Strukturen. Und jetzt idealerweise, wenn die jetzt zusammenkommen, muss ich als Führungskraft bilingual sein. Ich muss beide Systeme verstehen und mich innerhalb dieser dann auch, ehrlich gesagt, zum Teil großen Widersprüche, die ja diese Kulturen so in sich tragen, ich muss die irgendwie verbinden und Menschen mitnehmen, trotzdem irgendwie stabil zu bleiben in dieser sowohl als auch Situation. Und das finde ich mental extrem anspruchsvoll und also nicht nur ich, sondern eben auch die Menschen, die ich begleite. Und deshalb halte ich es für absolut notwendig, für sich selbst gut zu sorgen, damit ich von diesen Fliehkräften nicht permanent hin und her geschaukelt werde. Also ich habe den Eindruck, wer jetzt nicht gut in sich verankert ist, wird immer sozusagen hin und her geschleudert mental. Und das ist auf Dauer sehr ungesund.
Ja, vielleicht für die Zuhörenden, wir nehmen die Folge gerade Ende November 2024 auf. Ich bin jetzt keine Führungskraft mehr. Und gleichzeitig merke ich aber, wie die Umwelt, also das, was ich an Nachrichten gerade kriege, im November 2024, dass ich sehr, sehr stark selektieren muss, trotz Neugier, trotz Interesse, um mich abzuschirmen. Das heißt, wir haben gerade die Neuwahl von Trump, der stellt gerade sein Kabinett vor, wo ich mir persönlich denke, schlimmer geht's nimmer, und dann kommt wieder was um die Ecke und es geht noch mal schlimmer. Ja. Wir haben Eskalation des Krieges gerade in der Ukraine mit Reichweitenwaffen. Wir haben gerade selber Demokratiefindungsstörungen in Deutschland.
Toller Begriff.
Also die Nachrichten hören gerade nicht auf und ich selektiere schon sehr bewusst. Gleichzeitig gucke ich mir die Wirtschaft an, gestern vor 2000 Stellen oder 2900 Stellen sogar gestrichen. Das heißt, die Wirtschaft schmiert auch so ein bisschen ab. Das heißt, dieses sich abkoppeln ist gerade ganz schwierig. Und jetzt gehen wir quasi genau in dein Thema rein. Mhm. Was verstehst du unter Self-Care, unter Selbstfürsorge? Und warum ist das vielleicht auch mal jetzt gerade so wichtig?
Ich war gestern Abend auf einer Lesung von Barbara Bleisch, die ein wunderbares Buch geschrieben hat, Die Mitte des Lebens. Und sie hat daraus vorgelesen und sie hat, ich weiß nicht, welchen Philosophen sie dort zitiert hat, aber sie hat gesagt, man kann Krisen als existenzerhellend beschreiben. Also die Wirkung von Krisen kann zu Existenzerhellung führen. Und ich fand das tatsächlich einen unglaublich inspirierenden Begriff, der mir tatsächlich heute Morgen noch nachging und den ich ja irgendwie auch gerne hier einbringen will, weil es mich, glaube ich, ganz gut überführt in die Denkweise, die auch, glaube ich, in mein Buch eingeflossen ist. Existenzerhellend, was verbinde ich damit? Dass Krisen eine echte Notwendigkeit, Chance, Herausforderungen sind, tiefer und wahrhaftiger hinzuschauen, hinzuspüren, um Dinge dann in den Essenzen zu erfassen und sich als betroffener Mensch zu fragen, was mache ich jetzt damit und in welche Richtung möchte ich Dinge beeinflussen? Krisen entstehen ja wirklich dann, wenn Systeme ins Wanken geraten und nicht mehr funktionieren aus irgendeinem Grund. Und ich finde, dass es darum geht, also idealerweise werden wir wachsamer, aufmerksamer, differenzierter und reflektierter. Und für mich ist das etwas, was ich mit Selfcare Next Level beschreibe. Eine Vertiefung, ein wachsamer Werden, ein gute Antennen in die eigenen Zustände auch entwickeln und auch in die Zustände jetzt der Welt oder kleiner gedacht, die den Draht zu meinem Team, den Draht zu den Menschen, die ich führe. Und also ein großes Plädoyer für mehr Self-Awareness oder wie ich nenne das gerne, an unserem Institut nennen wir das Sensorship, also eine höhere Wachheit und Sensibilität für sich selbst, für die Aufgaben und für die Menschen, die ich mitnehmen will. Ja, deshalb Next Level, weil wenn wir so jetzt erstmal den Begriff Self-Care einzeln betrachten oder wir gucken, was ist eigentlich klassisch unter Self-Care, was versteht man da darunter, dann sind das ja eher Dinge, die jetzt so direkt auf die Gesundheit einzahlen. Also das sind so Sachen wie Sport, wie gesunde Ernährung, wie Hygiene, wie soziale Beziehungen pflegen. Und das finde ich alles ganz, ganz wunderbar. Und gleichzeitig habe ich den Impuls, nochmal eine Ecke vielleicht auch mit dem Buch noch etwas tiefer zu fragen, weil ich eben den Eindruck habe, es gibt genug Leute, die das alle wissen. Ich sollte mehr Gemüse essen. Ich sollte mehr Sport machen als Führungskraft oder als ambitionierte. Ich mache es aber nicht. So. Und ich wollte gerne ergründen und ein paar Hypothesen in den Raum stellen, warum ich glaube, dass das nicht passiert. Und meine Kernhypothese ist, dass wir eben noch ja alte Selbstverständnisse haben, eben dieses, was ich eben meinte mit, ich habe zu funktionieren, wie eine Maschine, dass ich eben auch gar keinen Sinn darin sehe oder einfach kein Gefühl dafür habe, dass mir Sport wirklich gut tut, dass mein Körper es schätzt, nährstoffreich ernährt zu werden. Wenn ich das nicht wahrnehme, dann mache ich es auch nicht. Wenn ich es wahrnehme, dann glaube ich, dann habe ich das integriert, dann weiß ich, es tut mir gut, ne? Ohne jetzt eben jenseits von Ideologie, sondern ich tue die Dinge, die wirklich meiner Biologie und meinem Mentalen gut tun. So. Jetzt habe ich aber lange geredet.
Ja, es war auch sehr schön. Ich habe auch ganz, ganz fleißig mitgeschrieben. Ich finde den Aspekt des Selbst- und Fremdanspruchs nochmal ganz, ganz spannend. Also ich gehe mal kurz meine Geschichte. Wir haben im Vorgespräch auch gesprochen, dass du dir auch das eine Buch oder beide Bücher geholt hast. Aber das Thema, wo komme ich her? Und ich war ja mit Ende 30 Führungskraft, Geschäftsbereichsleiter und hatte, deswegen finde ich das Wort Censorship so schön, gar kein Censorship für mich selbst. Mhm. So, das heißt, ich bin diesen klassischen, es war nicht die Midlife-Crisis, aber es war alles zu viel. Mein Vater lag im Sterben, ich habe eine Transformation begleitet als Führungskraft selbst, hatte selber sehr viele Werte- und Zielkonflikte und habe aber aus einem Glaubenssatz, aus einer eigenen verantwortlichen Stärke empfinden, alles schaffen wollen, Stärke zeigen. Ja. Und daran bin ich gnadenlos gescheitert, die ich durch starke somatische Marker dann gemerkt habe. Das heißt, quasi eigentlich so ein Zusammenbruch des Gesamtsystems. Und deswegen würde ich gerne mal auf diesen Punkt rangehen, weil es war für mich damals ein suggerierter Fremdanspruch an was muss ich leisten, was entkoppelt war von der Realität meiner Meinung nach. Das heißt, weder mein Chef wollte so viel Leistung, noch meine Familie hat bestimmte Sachen so stark erwartet. Das war ein Eigenanspruch. Und jetzt wird mich deine Erfahrung als Coach, Trainer interessieren. Wie erlebst du Führungskräfte in dem Verhältnis? Was ist ihr Eigenanspruch und was ist Fremdanspruch?
Ach, ganz tolle Frage. Und aber ich muss noch mal gerade loswerden, dass mich das sehr berührt, was du erlebt hast und dass genau auch Menschen wie du und die Geschichten, die jetzt deiner ähneln, die, tatsächlich bist du ja schrecklicherweise nicht alleine mit dieser Erfahrung, sondern ganz, ganz viele ambitionierte Menschen, die was wollen. Und das klingt ja eben so, du warst so ja engagiert, ne, privat wie beruflich, erleben genau dann diese Grenzerfahrung. Und eben mein so starker Herzenswunsch ist, dass eben ja mehr Menschen an einer früheren Phase vielleicht für sich das Ruder rumreißen können. Das war mir noch ganz wichtig zu sagen, dass genau die Geschichte, die du jetzt auch hast, dass ich die einfach zu oft gehört habe in meinen 25 Jahren Begleitung von Menschen. So, und jetzt habe ich die Frage vergessen.
Aber ich hab mir Notizen gemacht, von daher kein Problem, ich habe sie noch. Und zwar geht's um Selbst- und Fremdanspruch. Ja. Das heißt, ist die Umwelt wirklich so böse? Erwartet die das von mir? Oder ist es ein Selbstanspruch? Wie sind da deine Erfahrungen quasi mit KlientInnen?
Ja, Selbst- und Fremdanspruch. Ich persönlich bin der Überzeugung, dass man das gar nicht trennen kann. Ich glaube, dass es Kulturen gibt, die in die man in eine Konfluenz geht, also in die, also man geht in eine Kultur und geht in dieser auf. Wir hatten auch also diese klassische Ausbeutungskultur von Unternehmensberatungen, die ich auch schon seit ich arbeite kennengelernt habe. So dieses unter 80-Stunden-Woche ist eine Teilzeitstelle. Da gibt es Kulturen, da gehört das einfach zum guten Ton, auch sich auszubeuten. Also da würde ich sagen, habe ich genug Menschen kennengelernt, wo das auch ein Fremdanspruch war. Aber ich habe natürlich auch einen Eigenanteil, indem ich solche Umfelder auch irgendwie sexy finde. Indem ich irgendwie denke, boah, mit dem Label oder mit der Rolle und mit dem, was ich da so für Aufgaben habe oder das Brand oder wie auch immer, verbinde ich mich persönlich aus einem ganz individuellen Grund. Und der ist natürlich auch, der ist subjektiv immer nachvollziehbar. So, aber wenn ich jetzt, vielleicht habe ich ja auch von außen, wenn ich mich in irgendeine Position begebe, habe ich von außen noch gar keine Ahnung, wie es dann wirklich von drinnen aussieht. Und jetzt kommt natürlich der spannende Punkt, wenn ich drin bin im System, matcht das dann, also mit meinen inneren Werten? Ich finde, es gibt Menschen, die auch in solchen Druck und extrem arbeitslastigen Umfeldern trotzdem auch sehr in ihrer Kraft sind. Also das erlebe ich immer wieder. Und dann ist das auch gut. Aber du hattest eben auch in deiner Geschichte gesagt, du hattest Wertekonflikte irgendwann. Und meine Beobachtung ist, dass Wertekonflikte das Ungesündeste sind, was man überhaupt haben kann. Ich glaube, dass dieses Thema der Arbeitszeit komplett überschätzt wird. Ich glaube, dass es darum geht, sich selbst. Und an der Stelle ist wieder die Eigenverantwortung, um die ich mich immer im Buch jetzt kümmere, sich selbst zu fragen, kann ich mich mit dem Umfeld, mit dem Produkt, mit der Dienstleistung, mit der Unternehmenskultur im Wesentlichen identifizieren, weil es auch mit meinen Werten matcht. Dann ist es ehrlich gesagt auch mal in Ordnung, sehr viel zu arbeiten, also überhaupt kein Problem. Aber wenn ich da permanent gepiekst werde, weil irgendetwas wirklich so richtig gegen mein, ich formuliere es mal so emotional, was gegen mein Herz und gegen meine Werte wirklich jeden Tag sticht, dann empfehle ich sehr, und das ist die Eigenverantwortung, auch solche Umfelder zu verlassen oder vorher auch wirklich sich sehr dafür einzusetzen, vielleicht auch andere Rollen, Dinge oder auch Themen mal zu konfrontieren. Aber wenn ich eben da gar nicht wirksam sein kann, dann muss ich gehen. Also lange Rede, kurzer Sinn, es ist eine Gemengelage von inneren Ansprüchen, die ich habe und aber auch manchmal äußeren. Und mein Fokus ist aber natürlich immer auf das Innere zu gucken. Ich bin ja Expertin eher für das Innenleben und nicht für Organisationsstrukturen. Da sind andere sicherlich hervorragend drin. Und deshalb mein Plädoyer, dass sich jeder Mensch bitte fragen darf, bin ich hier richtig oder bin ich der Frosch im Teich oder bin ich der Frosch in der Wüste? Und Frosch in der Wüste, der kann zwar überleben, ich sage mal schon, der kann sich ein Thermojäckchen anziehen, der kann sich unter einen feuchten Stein setzen, der kann auch irgendwie mit anderen irgendwie sich noch zusammenmupfeln. Aber er wird nie wirklich in seiner Kraft sein und in seinem Wohlbefinden. Und da würde ich jedem Menschen empfehlen, ab in den Teich. Also sich wirklich zu fragen, wo passe ich mit meiner Persönlichkeitsstruktur hin? Wo kann ich wirklich Mehrwert bieten, der aber auch in Einklang ist mit mir?
Ja, also kann ich nur mit anderen Worten nochmal unterstreichen. Also diese Inkongruenzen, nenne ich es jetzt mal, also dieses Spannungsfeld, in dem ich selber gelebt habe, was sind meine Werte, wo will ich sein und wie habe ich meine Umgebung wahrgenommen, in der ich mich selber befunden habe. Das heißt, das hast du auch schön gesagt, eines meiner Hauptmotive ist Leistung und ich fühle mich da auch super, super wohl mit in einer sehr leistungsorientierten Umgebung. Die Frage ist aber, ist es eine toxische Umgebung? Da kann ich nur das Buch von Emre Çelik empfehlen, Unausgesprochene Wahrheiten im Haufe Verlag, der sich da auch sehr gut mit auseinandersetzt. Und das, was du gerade gesagt hast, ist dann, was eine meiner Kernthemen war, dann in der Auseinandersetzung mit dieser Thematik, ist love it, leave it or change it. Also kannst du die Umgebung lieben, in der du bist? Nein, konnte ich nicht. Konnte ich sie verändern? Ich habe viel versucht, es hat nicht geklappt. Und dann blieb nur die Alternative des Wechsels. Und das hat aber viel, viel an Selbstarbeit bedeutet, um diese Inkongruenzen aufzudecken. Und das finde ich für die Selbstfürsorge, glaube ich, so einen wichtigen Anteil. Es ist nicht immer der Chef, der Böse, es ist nicht immer die Umgebung der Böse. Viele Sachen kommen auch aus dem Privaten, das ist auch meine Erfahrung. Deswegen habe ich dann bin ich nicht nur Business Coach, sondern auch inzwischen Personal Coach. Denn was ich erfahren habe in den vielen Coachings jetzt, also ich begleite jetzt viele Menschen, denen es ähnlich ging wie mir damals auch, wo man sagt, okay, es ist einfach auch ein sterbender Elternteil gerade da oder ein pflegender Elternteil. Das heißt, die Arbeit, da sagt man, das stresst einen, das macht einen kaputt, aber das ist ein Selbstbetrug, denn es ist nicht die Arbeit. Die Arbeit ist eigentlich eine gute Ablenkung manchmal von dem, was man eigentlich zu Hause oder im Privaten dann hat. Und das ist vielen Menschen, glaube ich, oder ist in meiner Erfahrung gar nicht so bewusst. Und das bedeutet aber eine Nabelschau im Sinne, man schau mal in dich rein, was sind deine inneren Anteile?
Absolut. Und ein Buch, was ich da sehr empfehlen kann, ist das Buch von Dr. Miriam Pries. Burnout kommt nicht vom Stress allein. Ich glaube, im Südwestverlag, aber also wer da das vielleicht vertiefen mag. Ich weiß, kennst du das Buch?
Der Name sagt mir gerade was, aber ich hätte es nicht zuordnen können. Ich kenne das Buch nicht. Nee, ich habe das sofort notiert hier. Wir sind ja ein Bücherpodcast, von daher ist das da genau richtig.
Passt doch.
Aber ich habe auch direkt eine Frage, weil du hast ja eben über Wohlbefinden gesprochen. Und du hast in deinem Buch auf Seite 54, für die nachlesen wollen und es dann auch bildhaft haben möchten, die Phasen des Wohlbefindens. Kannst du so ein bisschen beschreiben, was dieser Graph darstellt und wie diese Phasen so ein bisschen ablaufen?
Ja, also ich erlebe es so, dass jeder Mensch im Grunde in so einer Art, in einem Entwicklungsprozess ist oder Stufen, was das Thema Wohlbefinden angeht. Und die allermeisten von uns, ich glaube sogar fast alle, sind am Anfang, wenn sie jetzt familiär geprägt sind, dann haben sie aus ihren sozialen Umfeldern so Ideen, wie Leben funktioniert. Oder auch, wie man zu arbeiten hat und was denn eigentlich ein gutes, erfolgreiches Leben ist, bleiben wir mal im Beruf. Meistens suchen sich Menschen dann auch aus dieser Folie, die man so vielleicht aus dem Elternhaus mitgekriegt hat, erstmal die Arbeitsumfelder, die das vielleicht auch ein bisschen für einen verkörpern. Es sei denn, dass man vielleicht ins Gegenteil geht zu dem, was man als Kind mitbekommen hat, aber auch dann ist man noch nicht balanciert, weil dann macht man genau das Gegenteil von dem, was die Eltern gemacht haben, ist also auch irgendwo noch nicht bei sich. Das heißt, in der Kurve ist es jetzt so, dass man irgendwie noch wie so ein nicht geerdetes Flugobjekt in einem Arbeitsumfeld ist und vielleicht auch in einem Lebensumfeld, wo man so reingeworfen wurde. Und das kann dazu führen, dass man echt so ein unbestimmtes Unwohlsein hat. Also irgendwas stimmt total gar nicht. Und dann gesteht man sich das vielleicht irgendwann ein und das macht es nicht einfacher. Und deshalb ist ja die Phase 2, dass die Kurve da so richtig runtergeht. Das ist nämlich das bewusste Unwohlsein. So, viele jetzt heutzutage nehme ich so wahr, dass wir sind ja zum Glück, das sind die positiven Seiten auch der sozialen Medien und auch vieler Podcasts und Bücher. Wir haben ja schon einen unglaublichen Reichtum an auch Selbsthilfe, Literatur, Podcast und so weiter. Und ich nehme es auch so wahr, dass viele, denen es heute nicht gut geht, dass sie dann erstmal sich mit solchen Themen beschäftigen und dafür sorgen, dass es ihnen erstmal besser geht. Also die fangen an zu meditieren, also ich finde viele Führungskräfte, die fangen einfach an zu meditieren, die fangen an auch dann sich gesünder zu ernähren, die fangen an regelmäßig Sport zu machen und in die Sauna zu gehen und sowas. Das ist die Phase 3, da geht es einem dann erstmal besser, weil man den Eindruck hat, so jetzt sorge ich doch für mich, also wenn ich es schaffe. Wenn ich aber, und das ist das, warum die Kurve jetzt dann in Phase 4 nochmal so richtig runtergeht, wenn ich aber in einem Leben stecke, wo ich der Frosch in der Wüste bin, wenn ich also nach einem fremden Drehbuch lebe und nicht das passende Umfeld zu mir habe, dann nützt mir mein Jogging, meine Meditation nur sehr begrenzt was und ich werde, mein Akku wird immer schwächer. Und das ist natürlich auch was Menschen beängstigt und was auch wirklich eine spannende Transformation ist. Und das führt manchmal in eine große Krise. Das kann auch manchmal, ehrlich gesagt, dann ein Kollaps sein. Das kann wirklich eine, was wir heute unter Burnout oder Erschöpfungsdepression nennen, sein. Das kann aber auch sich jetzt noch nicht auf der ganz extremen Ebene zeigen. Es ist jedenfalls die Einladung, sich jetzt zu fragen, was ist denn meins? Und das nenne ich dann den Wendepunkt, dass ich eben nicht mehr ein Leben führe, auch ein Arbeitsleben, was sich vor allen Dingen an den Erwartungen anderer Menschen bemisst. Das, was Papi und Mami gut fanden oder eben auch meine Peer Group gut findet. Das wird auch irgendwann dann eher eine Peer Group sein, die einem applaudiert. Sondern, dass ich mich wahrhaftig in den Spiegel gucke und ein Leben nach dem eigenen Maßstab anfange zu definieren. Auch das ist ein Prozess. Das werde ich nicht per Klickschalter rausfinden. Aber ich werde irgendwann, wenn es gut läuft, das, was ich so mich auf den Pfad der Selbsttreue bewegen nenne, dass ich anfange, mich selbst ernst zu nehmen, mich zu reflektieren, meine eigenen Stärken und Werte auch wirklich herauszufinden. Und dann mich anfange, neu zu erfinden. Und wirklich dann mir den Platz, auch beruflich wie privat, suche, wo ich mit dieser eigenen Qualität gut aufgehoben bin. Und wenn ich das also mache, diese Neuerfindung, dann schaffe ich mir ein für mich stimmiges Umfeld. Und dann erlebe ich dort eine Lebensqualität und eine Wirksamkeit, die auch wiederum mich selbst beflügelt. Also sprich, da geht eben die Kurve des Wohlbefindens eben wirklich stark nach oben, weil ich dann ein Mensch bin, der genau das lebt, was zu ihm passt. Und was aber eben jetzt auch nicht heißt, dass es hier auch keine Konflikte oder so. Also ich spreche nicht von Bullabü, aber ich spreche von einer echten Lebendigkeit, von einer Wirksamkeit, von etwas, wo ich ja mich selbst als lebendiger und teilhabender Mensch fühle.
Ja, sehr schön. Ich habe ganz viel mitgeschrieben gerade. Und ich empfinde das, ich bin jetzt quasi seit 5 Jahren, ich habe gerade 5-jähriges Jubiläum mit meiner Firma gehabt.
Oh, herzlichen Glückwunsch.
Die Zeit ist tatsächlich verflogen, auch wenn ich das andere noch sehr präsent alles in Erinnerung habe. Aber es hat auch sehr resoniert, was du gerade gesagt hast. Und das will ich quasi als Takeaway für die Zuhörenden mitnehmen. Also ich bin gerade heute eigentlich super erschöpft, weil ich war bis 3 Uhr wach und musste halt um 6:30 wieder aufstehen, weil ich erst einen Termin hatte. Und habe gerade einen ungeheuren Workload. Ich betreue gerade 2 Buchprojekte als Herausgeber. Ich habe jetzt den Podcast, ich hatte heute früh noch einen Termin, habe nachher noch ein Coaching. Und gleichzeitig, und das ist das total Spannende, ich habe gerade keinen fremden Drehbuchautoren. Mhm. Das heißt, ich schreibe mein Drehbuch selbst. Mhm. Und das heißt, ich bin eigenverantwortlich, so wie jeder Mensch übrigens auch, und das ist nämlich der Appell dahinter, für seine eigene Selbstfürsorge. Die Punkte, die Hygienefaktoren, die du genannt hast, Sport etc. Und ich habe immer dieses Ziel der Selbstoptimierung, wie fast jeder in unserer Welt inzwischen. Und diese Selbstoptimierung heißt ja aber nicht höher, schneller, weiter. Sondern ich habe gestern, ich gebe nur das Beispiel, von um 8 bis um 22.30 Uhr habe ich ein Graffiti-Bild gemalt und dazu entspannt ein Weiterbildungspodcast. Hier auch wieder empfohlen, Rethink Resilience von Sebastian Mauritz. Ganz großartiger Podcast. Das heißt, ich habe mich entspannt aufgeschlaut und dabei einen kreativen Flow noch gefunden. Und nachts lag ich plötzlich wach, weil mir ganz viele Sachen durch den Kopf gegangen sind. Aber es waren keine Sorgen, sondern es waren kreative Ideen etc. Ja. Und das ist aber dieses, dass ich nicht erschöpft bin in einem Burnout-Sinne, sondern es brennt ein Feuer. Und dieses nicht das Burnout, es brennt nicht aus, sondern es flackert weiter. So. Und ich glaube, das ist das, was der Zuhörer für sich überlegen darf. Wie macht er sein, ich sage schon, perfektes Zeitmanagement. Wann brauche ich Erholungspausen? Das heißt, ich nehme den Podcast, wir nehmen den jetzt auf, wie immer, quasi von 10 bis 12, weil ich weiß, das ist mein Leistungspeak kognitiv. Ich weiß, danach kommt das Suppenkoma. Abends hab ich Ruhe in der Umwelt, da kann ich abschalten, da habe ich keine Distractions, keine Ablenker etc. Das heißt, ich kann mein eigenes Leben selbstfürsorglich versuchen, optimal zu gestalten und die externen Faktoren wie Familie, Kinder in dieses Zeitmanagement zu integrieren. Aber das war jetzt meine Selbstkundgabe. Aber inwiefern erlebst du das? Inwiefern kannst du Klientinnen helfen, diese Stimmigkeit im Innen und Außen zu ermöglichen?
Also das ist tatsächlich meine tägliche Begleitung von Menschen, genau diese Stimmigkeit für sich rauszufinden. Und das ist ja tatsächlich ein Individuationsprozess. Also da gibt es keine pauschalen Rezepte. Insofern eignet sich die Methode Coaching hervorragend dafür, dass ich einem Menschen eben helfe, das für sich rauszufinden. Und meine Arbeit besteht eben darin, wirklich auch Menschen dazu zu bringen, mal im geschützten Rahmen für sich selber wahrhaftige Antworten zu finden, zu dem, wie es ihnen in bestimmten Bezügen wirklich geht. Und die Betonung liegt hier auf wirklich, weil wir ja, sag ich mal, in einer Welt, wo wir uns nicht so zeigen wollen, immer sagen, wie geht's dir gut? Und das meine ich eben nicht, sondern in meinen Coachings geht's eben mal drum, die Ebenen tiefer auch mal zuzulassen, ganz unverbindlich, ohne Druck. Also Coaching und Druck passt ja überhaupt nicht gut zusammen. Mal in einer entspannten, professionellen Atmosphäre sein Leben und seine Lebensbereiche und Berufsbereiche mal durchzugehen und nach Stressoren, wie der Fachbegriff heißt, also nach dem, was einen wirklich auch in seinem Wohlbefinden nicht gerade förderlich ist, sondern eher anstrengend ist, mal zu prüfen, was genau ist das und wo könnten Hebel sein? Sind das Hebel, die ich im Innen finde, weil ich vielleicht eine andere Haltung einnehmen kann oder einen anderen Blick, eine andere Perspektive? Oder gibt es auch Dinge, die ich im Äußeren auch verändern kann, um Stressoren auch loszuwerden? Wo ich aber auch gucke, was sind eben auch so Energiebooster, also wo sind auch Dinge, die mir wirklich mein Wohlbefinden fördern, um da immer mehr für sich in ein stimmiges Konzept zu kommen, ohne das jetzt wieder in Stein zu meißeln. Aber das ist tatsächlich etwas, wo es mir große Freude macht, mit meinen Kunden da genau das Individuelle rauszuarbeiten. Was passt zu dir und wie könntest du es innerhalb deiner Lebensansprüche und beruflichen Ansprüche eben finden? Und insofern, das ist ja mein täglich Brot.
Du hast ein schönes Kapitel, das heißt Haltung statt Charakter. Warte, oder jetzt nicht, dass ich das falsch...
Doch, war richtig.
Haltung statt Charakter. Mhm. Warum ist die Haltung wichtiger? Nee, nicht warum ist die Haltung wichtiger als der Charakter, sondern warum Haltung statt Charakter? Also, oder ist deine erste Strategie, was verbirgt sich dahinter?
Ja, also mir ist es ja ein Anliegen, also ich wollte gerne ein parteiisches Buch schreiben. Ich mag uns gern und viel leisten, also gerne. Und ich, Stichwort 32. Marathonkilometer, ich hatte einfach das Gefühl, boah, uns wird irgendwie so viel gesagt, was wir noch leisten müssen und noch einer drauf und noch einer drauf. Und mein Wunsch im Buch war, Dinge auch leicht verständlich anzubieten, die man relativ schnell umsetzen kann und die auch irgendwie keine Gimmicks sind, sondern die möglichst große Hebel sind. Und ich arbeite wahnsinnig viel, seit ich Coach bin, an dem Haltungsthema. Und das ist ja auch in der Coach-Welt jetzt gar nichts wahnsinnig Originelles. Aber ich habe hier sehr, sehr viel Erfahrung, was es für ein Booster ist, wenn ich meine eigenen Haltungen wirklich erkennen und regulieren kann. Und warum statt Charakter? Weil Charakter ist für mich so ein Begriff, das hat eher was mit meiner Persönlichkeit, mit tiefen Strukturen zu tun, die ich vielleicht weniger schnell verändern kann. Manche sagen sogar, bestimmte Persönlichkeitsmerkmale, Traits, nennt es, glaube ich, Adam Grant, kann man gar nicht verändern. Aber, und das ist eben der mutmachende Teil, unsere Haltung, unsere psychoemotionale Haltung können wir, wenn wir uns dafür sensibilisieren, ehrlich gesagt in jeder Situation ändern. Und das ist für die Menschen, mit denen ich arbeite, ein wirklicher Gamechanger. Weil es eben, wenn ich zum Beispiel für mich unterscheide, es gibt eben eine Haltung, die, wo ich in gutem Kontakt zu mir bin. Ich nenne das das Real Self. Das ist eine Haltung, da bin ich in stabiler Verbindung zu meinem Gefühl, zu meinen Gedanken. Ich nehme mich ernst und wahr. Und ich nehme auch, deshalb Real Self, die Realität klar wahr in allen Schattierungen und differenziert. Das ist eine Haltung. Und eine andere Haltung ist das, was ich das Drama Self nenne. Man könnte jetzt auch sagen, das ist so eine Art verstresste Haltung. Das ist eine Haltung, wo ich eben nicht in Verbindung zu mir selbst bin, sondern wo ich in so eine passiv-aggressive Grundstimmung komme. Menschlich total verständlich. Gerne mal, wenn wir aus unserer Komfortzone raus katapultiert werden, weil irgendwas Überraschendes passiert. Das passiert ja in unserem Business mehrfach am Tag. Dann kann ich in einen verstressten Zustand kommen oder in so einer Disconnection mit mir selbst. Und dann komme ich in einen mentalen Zustand, wo meine Vorstellungskraft mit mir Schlitten fährt. Und was ich in dem Buch eben aufzeige, ist, welche Qualität hat diese Schlittenfahrt, diese mentale, und woran kann ich sie erkennen? Und den Zustand nenne ich deshalb Drama Self, weil es uns suggeriert, dass wir in einer Welt der dramatischen Polarisierung unterwegs sind. Plötzlich ist unsere Linse nur noch von schwarz-weiß geprägt. Wir sind also nicht mehr dreidimensional, sondern wir müssen eben entweder eine Situation retten oder wir sind Opfer einer Situation. Wir sind eben tatsächlich nicht mehr mit der echten Differenzierung einer Situation in Kontakt. Und in der Stressforschung würde man das als Fight-and-Flight-Modus, der ist, glaube ich, recht bekannt, auch bezeichnen. Aber mir war es wichtig, mal die mentale Seite zu beleuchten. Also woran erkenne ich mit meinen eigenen Gedanken und Gefühlen, dass ich gerade gestresst bin und nicht bei mir. Und Haltung bedeutet, ich kann das erkennen. Ich kann das wenn ich mir das einmal bewusst mache, dass es diese beiden, nehmen wir mal diese beiden Zustände gibt, dann kann ich anfangen, mich selbst zu beobachten. Bin ich gerade im Drama Self? Verzerre ich gerade die Realität? Meine ich, ich müsste wie tatsächlich der Superheld durch die Lüfte fliegen und jetzt hier die ganze Welt retten? Niemand ist da, nur die ganze Welt hängt an mir. Oder ist es anders, was es ja immer ist, dass ich Teil eines Systems bin, dass ich mit anderen Menschen kooperieren kann, dass ich in Dialog treten kann, auch dass ich mal wahrnehmen kann, wer bin ich denn hier eigentlich in dem System? Und das ist für mich ein wahnsinnig wichtiger, also ein Element, das eigene Wohlbefinden verändern zu können, weil wenn ich das für mich gut steuern kann und ich persönlich eben ja nutze das mehrfach am Tag, dass ich mal wirklich einen Zustand mir angucke und reguliere. Also das Thema heißt hier mentale Hygiene, ist das Stichwort. Wenn ich hier tatsächlich wie so eine Art eigene Gangschaltung habe, dann kann ich mir wahnsinnig viel Anstrengung ersparen. Ich kann mir nicht ersparen, dass anstrengende Situationen entstehen, in denen ich ins Drama-Self falle, aber ich habe dann Regulationsmechanismen, mich relativ früh zu entlarven und dann auch wieder in die richtige Spur zu bringen. Und das ist Gold wert. Also, und das betreibe ich selbst regelmäßig und alle meine Kunden schätzen das auch, weil das eben etwas ist, was wir sofort, wenn wir das einmal für uns etabliert haben, man kann es mal wieder vergessen, aber es ist was, was sofort den Alltag entlastet, wenn ich das für mich kann.
Ja, da fallen mir gerade ein paar Beispiele ein. Also früher war ich quasi rein rational unterwegs, ne? So ein typischer preußischer Offizier. Wir leben in der kognitiven Welt. Mhm. Und für mich war ich damals im Bewusstsein 90%, wenn nicht 95% kognitiv gesteuertes Wesen, unter aller Ignoranz der Wechselwirkung von Körper und Geist. Mhm. Und jetzt in der ganzen Selbstführung gehe ich mal auf das ein, was du gerade gesagt hast, nämlich dieses, was macht eine Emotion eigentlich gerade mit meinem Wesen? Und zu erkennen, was habe ich gerade für Gefühle? Und ich nehme das jetzt komplett in den Business-Alltag. Du bist in einem Meeting und du bist eigentlich, was der Chef sagt oder die Chefin oder der Kollege, bringt dich auf 180. So, und eigentlich würdest du jetzt den Tisch umwerfen, wie ein Gorilla schreien und dein ganzes Adrenalin abbauen. Das wäre jetzt der urische Urinstinkt. Natürlich wäre das nicht sehr karriereförderlich und natürlich lächelst du ganz freundlich und höflich und nächste tolle Idee. So, also in einer kompletten Spannungsfeld von dem, wie du dich fühlst und denkst, zu dem, was du nach außen zeigst. Also komplett inkongruent. Und du gehst mit einem oder einem Hormonlevel, Adrenalin, Cortisol, was weiß ich, raus aus diesem Meeting, dass du jetzt eigentlich einen ganzen Wald abbrennen könntest und begrüßt aber den nächsten ganz freundlich nach Kaffeetix und sagst, ja, es war ein schönes Meeting. Mhm. Und jetzt hast du so einen Hormoncocktail in dir drinne, der eigentlich toxisch für dein Wesen ist, dass du eigentlich abbauen müsstest, am besten wirklich an einem Sandsack, um diese Energie abzubauen. Und das ist ja, was man wirklich machen muss. Adrenalin muss ja abgebaut werden, aber es bleibt halt in unserem Körper drin und arbeitet und wirkt noch, und aber nach außen zeige ich es nicht. Und das ist dieses, was ich ganz gerne dann zeige, die you name it, you tame it, dass du dann in der Selbstregulation sagst, okay, warum, was ist eigentlich gerade mit mir? Warum bin ich eigentlich gerade sauer und wo kommt die Energie her? Und erst wenn du das wirklich mal anschauen kannst, kannst du es auch verarbeiten, benennen und damit dann auch in die Selbstregulation geben. Und das finde ich total wichtig.
Perfekt,
total
wichtig. Ein super Beispiel, genau, ja.
Du hast auch so eine schöne Illustration drinne zum Thema Unterspannung, flexible Aufmerksamkeit und Überspannung und sagst, dass es quasi einen Wirksamkeitskorridor gibt. Kannst du die Illustration mal so ein bisschen beschreiben, was sich dahinter verbirgt zwischen Entspanntheit, Anspannung und wie wir uns da in diesem Korridor bewegen sollen?
Coaches, die mich sehr geprägt haben, sind Coaches, die aus dem Leistungssport kommen. Beispiel Timothy Galway und John Whitmore, also die für mich die Urväter von sportlich-dynamischem Coaching, die haben mich in meiner Profession extrem geprägt. Und etwas, was wir aus dem Sport wissen, ist, dass Menschen am leistungsfähigsten sind, wenn sie in einem Zustand von fokussierter Entspanntheit sind. Und das, finde ich, kann man nochmal so wirklich sich auf der Zunge zergehen lassen. Es ist die Mischung aus Fokus und Entspannung. Und das ist eben dieser mittlere Part hier in dieser Zeichnung. Wenn wir fokussiert entspannt sind, dann haben wir eine Aufmerksamkeit, die in eine Gerichtetheit geht. Also ich habe dann vielleicht auch eine Aufgabe, der ich mich widme. Ich bin aber nicht verbohrt in dieser Aufgabe, ich spanne mich nicht in dieser Aufgabe an, sondern eben fokussiert entspannt heißt, ich bin aufmerksam und gleichzeitig aber in einer gewissen Weise locker. Das ist der Zustand, den wir idealerweise oft haben sollten. Konzepte wie das Flow-Konzept zum Beispiel würden sowas jetzt auch wissenschaftlich untermauern. Und in der Zeichnung war mir aber jetzt nochmal wichtig, auch für sich selbst eben immer sensibler zu werden, in welchem Zustand bin ich. Denn wir können natürlich in das eine oder in das andere Extrem jetzt rutschen. Wir können das Thema Fokus übertreiben und die Entspannung eben runterregulieren. Dann sind wir überspannt oder auch rigide. Deshalb die Figur, die man hier im Buch sieht, die Hörer jetzt gerade nicht sehen, aber die hat sowas von so einer angestrengten, hysterischen, dominanten Figur, der man nicht begegnen möchte oder wo man die Straßenseite wechseln würde, wenn sie einem mit so einem angestrengten Blick treffen würde. Dann sind wir überspannt und sind eben nicht mehr flexibel. Kein guter Zustand. Aber man könnte auch sagen, es ist auch einer, in den man natürlich als Mensch geraten kann. Dann sind wir einfach auch gestresst. Also man muss sich dafür jetzt auch nicht schämen, wenn das mal der Fall ist. Aber es geht ja um Selbstregulation. Das heißt, an sich auch festzustellen, wenn ich mal gerade in so einer Überspanntheit bin. Und ich kann aber auch die Entspannung übertreiben. Und dann bin ich eben unterspannt. Ich glaube, das ist das, was natürlich hier jetzt die Hörerschaft nicht nachvollziehen kann, aber es soll Menschen geben, die einen ganzen Sonntag auf dem Sofa verbringen, weil sie denken, sie haben mal irgendwie jetzt eine Pause verdient. Und die haben sie auch verdient, aber dann wird sozusagen jeglicher Impuls, noch was zu tun und aus diesem Tag zu machen, wird zunichte gemacht. Und dann, wenn man abends nach so einem Sofatag irgendwie aufsteht, hat man den Eindruck, es geht einem eigentlich nicht gut. Ich weiß nicht. Also wie gesagt, du hast das sicherlich noch nie erlebt und also ich auch nicht, die Zuhörer auch nicht, aber es soll Menschen geben, die das irgendwie erkennen oder die auch im Urlaub, wenn sie eben nicht im richtigen Urlaub sind, immer nur müder werden und lethargischer. Das heißt, es gibt eine Form von mangelndem Fokus, der einen auch nicht gerade sich wohlbefindlich anfühlt. Und ja, ich wollte in dem Buch mal darauf aufmerksam machen, da auch für sich sensibler zu gucken, was ist eigentlich diese fokussierte Entspannung für mich und wie sind die anderen Zustände und wie kann ich die auch vielleicht sensibler wahrnehmen. Das kann man auch in sozialen Kontexten tatsächlich. In welchen sozialen Kontexten bin ich vielleicht wirklich wach, fokussiert, entspannt? Das ist meistens, wenn wir wirklich sagen, wir haben einen richtig guten Abend gehabt und man geht nach Hause und denkt sich, wow, mein Akku ist voll. Dann war man in dem Zustand, wenn man irgendwie genervt ist und weiß ich nicht, so angespannt, dann war man eben in dem Überspannten und wenn man müde ist, war man meistens zu lethargisch.
Dankeschön. Ich würde nochmal auf einen Punkt eingehen, den du vorhin gesagt hast. Und zwar hast du gesagt, du arbeitest vor allem an der psychoemotionalen Haltung. Mhm. Es gibt jetzt gerade wieder eine sehr schöne Serie. Es gibt ja die hervorragende Buchreihe von Carsten Dusser, Achtsam Morden. Weiß nicht, ob du die kennst.
Leider nicht, noch nicht.
Klare Empfehlung, also 3 Bände. Sehr viel Know-how dahinter, Achtsamkeit, Coaching dahinter, das Ganze humoristisch überspitzt in einer Art von Krimi. Mhm. Das zweite Teil geht ums innere Kind zum Beispiel dann. Und das wurde jetzt auch von Netflix verfilmt, sogar sehr gut verfilmt, eine deutsche Produktion.
Mhm. Klasse.
Und da geht's super lustig und super cool. Das heißt, ein Anwalt, kurze Storyline, ein Anwalt, Strafverteidiger, kommt halt in sehr spannungsgeladene Situationen mit gewalttätigen Mafiabossen und lernt durch Achtsamkeit quasi sich selbst sehr erfolgreich zu regulieren und eine nicht unwesentliche Karriere dann selber dort zu machen durch seine Achtsamkeit. Ich will aber nicht spoilern, weil es sind sehr, sehr kniffige Winde oder sehr, sehr witzige Wendungen. Aber was das humoristisch ja überspitzt ist, das heißt, ihm gelingt eine psychoemotionale Haltung in extrem stressigen Kontexten aufzubauen. Mhm. Aber die Frage ist, wann ist es eine toxische Positivität? Mhm. Also wann wechselst du quasi in einem Bereich, wo du, ich sag mal Entschuldigung, Scheiße zu Gold redest, ne? Mhm. Das heißt, du kannst im Granatenhagel stehen und sagst, ach, ist ja aber schön, wie es ja pfeift. Mhm. So, das ist ja auch das Falsche. Mhm. Wie gehst du quasi damit um, in der Analyse oder herangehensweise im Coaching. Mhm.
Deshalb ist also das zweite Kapitel, was ich eben habe, die zweite Strategie, deshalb dahinter, weil eben genau das, was du sagst, mir natürlich auch ein Anliegen ist, dass man eben nicht Scheiße zu Gold redet oder eben alle Situationen nur über Haltung reguliert. Und das zweite Kapitel heißt Selbsttreue und zahlt eben auf das ein, was wir eben schon mal ein bisschen angerissen haben oder vielleicht auch schon, eigentlich haben wir es auch recht schon differenziert besprochen, dass es wichtig ist, seinen Stärken und Werten gemäß zu arbeiten und zu leben, aber wir sind ja jetzt hier im Arbeitskontext, dass ich mir es gönne, so lange auch mich selbst zu reflektieren und meine Missionen, meine Vorhaben, meine Ziele zu definieren und die dann auch tatsächlich in Umfeldern anzubieten und Umfelder zu suchen, wo das matcht. Weil eben es geht nicht darum, sich aus dem Leben rauszumeditieren, wie mal eine Ausbilderin von mir sagte, sondern eben wirklich im Leben, im Berufsleben wirksam zu sein. Dann werden meine Akkus gefüllt, so wie du es gerade von dir selbst gesagt hast. Du hast gerade viel und mein Leben ist auch tatsächlich eben schon, würde ich sagen, echt hat viele, viele Aufgaben und To-Dos. Aber das ist tatsächlich, weil ich im richtigen Umfeld bin und davon überzeugt bin, was ich tue, mache ich das gerne und sehe einen Sinn dahinter, ein ganz wichtiger Faktor. Und durch diese Sinnhaftigkeit, Kohärenzgefühl, fühle ich mich eben, während ich das tue, auch gestärkt. Und das kann ich jedem Menschen nur ans Herz legen, diese Wirksamkeit für sich selbst auch zu empfinden, weil es gibt, finde ich, nichts Schöneres. Also in diesem Kontext, also wenn es einem gelingt, das zu tun, von dem ich überzeugt bin, in einer Umgebung und mit Menschen zusammen, die vielleicht eine Wertegemeinschaft bilden, dann bin ich hochproduktiv, fühle mich kreativ, fühle mich wirksam und dann kann ich auch natürlich aufkommende Konflikte sehr viel leichter lösen, weil man hat ja einen Wertekanon, auf den man irgendwie sich auch unbewusst verlässt. Das heißt also das, was wir so Psychological Safety nennen, das ist dann da. Das muss ich irgendwie gar nicht künstlich erzeugen, sondern dann bin ich mir einig mit den Menschen, dass wir Dinge ansprechen und dafür Lösungen finden. Also vieles von diesem Ballast, den man hat, wenn man in toxischen oder für einen selbst nicht passenden Umfeldern unterwegs ist, die fallen einfach weg. Unglaublich energetisierend.
Ja, also kann ich nur unterstreichen. Wie gesagt, in der Selbstführung habe ich das relativ spät gelernt. Ich arbeite auch viel mit Persönlichkeitstests und habe das dann visuell schwarz auf weiß quasi vor mir gehabt. Also meine Hauptmotive sind Unabhängigkeit und Kreativität. Mhm. So, wenn ich aber in einem beruflichen Umfeld arbeite, wo ich gegen meine Hauptmotive arbeite, dann macht das natürlich was mit mir. Das heißt, das Umfeld kann an sich hervorragend sein. Ne? Das heißt, ich kann in einer hervorragenden Controlling-Abteilung sein, die hervorragend geführt sind und alle fühlen sich da super wohl, aber ich bin der Frosch in der Wüste. Ne? Die Skorpione fühlen sich wohl oder die Lemuren oder was es da dann gibt, aber ich bin halt in der falschen Umgebung und das matcht dann nicht. Genau. So wie für jeden anderen vielleicht diese kreative Selbstständigkeit, die ich jetzt leben darf, komplett das Falsche wäre, wenn er eigentlich gerne Ministerialbeamter wäre. So.
Absolut, absolut. Und was ich meine, gelesen zu haben, du warst ja Offizier auch, ne? Ist
genau,
das richtig?
Genau.
Und wenn du mir sagst, eines deiner Grundmotive sind Kreativität und Freiheit oder Unabhängigkeit, oder?
Genau.
Dann wäre das ja auch allein, wenn wir uns das jetzt, ohne dass ich je beim Militär war, aber wenn ich mir das einfach nur so von der Vorstellung her, dann passt das einfach tatsächlich schwer zusammen. Also das würde man jetzt von außen sagen, das wundert mich dann nicht, dass du sehr dort auch mit dir gehadert hast. Weil du, das Gemeine ist ja, dass man in solchen Umfeldern, und das erlebe ich bei meinen Kunden auch, dass man eben als Mensch erstmal, wenn man einigermaßen, wir wollen ja sozial gefallen, ne? Wir wollen ja gut ankommen. Alle, weil wir eben, wir fühlen uns dann sicher, wenn wir irgendwie zur Gruppe gehören. Und deshalb, die meisten Menschen fangen dann erstmal an, sich selbst in Zweifel zu ziehen. So, was stimmt mit mir denn nicht? Gerade, und weil wir auch mit Leuten zu tun haben, die sich in den Umfeldern wahnsinnig wohlfühlen. Und man dann denkt eben, okay, dann muss es an mir liegen. Und insofern, ja, das, was wir gerade reflektiert haben, also die Empfehlung auch vielleicht für die Zuhörenden. Ich finde, es gibt nur ausschließlich einen guten Grund, sich selbst ernst zu nehmen und auch zu den Mut zu haben, zu sagen, okay, ich fühle mich hier nicht wohl. Und das nehme ich jetzt einfach mal wahr und ernst. Und wenn es eben auch ganz, ganz deutlich ist, wenn ich auch vielleicht schon körperliche Signale habe oder ich muss mich jeden Sonntagnachmittag wirklich, habe ich schon Bauchschmerzen, weil die Woche morgen wieder beginnt, dann sind das Signale, dass ich das ernst nehmen sollte und wirklich auch zum Thema Change It or Leave It, dass ich wirklich mich nach Veränderung, um Veränderung bemühe. Genau.
Ja. Mhm. Nur eine kleine Ergänzung, damit es hier nicht falsch im Raum steht, weil ich bin immer noch Führungskräftetrainer für die Bundeswehr und liebe das. Ja. Und jetzt kommen wir aber zu dem Punkt, ich habe in dieser Institution, in diesem Bereich genau das machen können, was ich wollte, denn ich habe 5 Jahre lang Presse- und Öffentlichkeitsarbeit gemacht, ich habe Unterrichte gemacht und das komplett losgelöst von einer Führungsstruktur, die ganz weit weg war. Und das heißt, ich konnte in diesem Umfeld, und das ist gleich auch der Appell für die Zuhörenden, ich war, wenn man bei VW, bei Bosch, bei you name it, einer großen Organisation, einem großen Konzern ist, so wie ich es bei der Bundeswehr war. Ich habe da einen Bereich gefunden, wo ich hervorragend aufgehoben war, wo genau meine Stärken gefördert wurden. Die Zukunft hätte so nicht ausgesehen vermutlich, dass ich sowas in Zukunft weitergemacht hätte. Aber da war ich, habe ich mich super wohl gefühlt und das war der Bereich, der für mich komplett stimmig war. Und das ist auch das in den Organisationen, ihr seid vielleicht nur im falschen Büro, im falschen Flügel. Das heißt, es muss nicht die Organisation sein, sondern es kann einfach der Bereich sein. Und ja. Kleine Empfehlung auch noch, John Strzelecki einfach, man hat auch ein persönliches Wachstum. Das heißt, für mich war das super, weil es fordern und fördern war, ganz, ganz lange und ich ganz viel wachsen durfte. Und mit 18 waren die Bedürfnislage anders als mit 42. Und da ist halt so ein Coaching oder so eine Selbstbeschau oder eine Nachfrage nochmal richtig. Kann es sein, dass in 2 Jahren meine Selbstständigkeit auch ihr Ende erreicht hat, weil ich gesagt habe, ich habe mich jetzt komplett einmal ausgelebt, jetzt möchte ich gern wieder Führungsverantwortung. Ja. Und das ist wirklich dieser Wandel des persönlichen Wachstums, wo man reinschauen darf.
Total, total. Also ja, kann ich auch nur applaudieren, diesen ganzen Aussagen, die du gemacht hast. Also sich wirklich eben wirklich ernsthaft umschauen, wo ist der richtige Platz für mich. Und das kann in gerade großen Unternehmen haben, da finde ich viele Möglichkeiten. Insofern, also etwas zu verlassen, ist sicherlich immer die letzte Option, finde ich, die man dann auch in Betracht ziehen sollte.
Ja, Kara, es ist genau das passiert, was ich mir fast gedacht habe, was wir im Vorgespräch gesagt haben. Wir haben es hervorragend verquatscht. Ich habe wie immer keine meiner Fragen hier von meinem Skript genommen. Aber der Break ist jetzt nicht bei 40 Minuten, sondern bei einer Stunde 4. Das heißt, wir haben nicht stoisch deine 7 Prinzipien abgearbeitet, die Strategien. Das heißt, für die Zuhörerin, ihr habt noch viel Platz zu lernen, wenn ihr euch das Buch holt. Denn wir haben nur touchiert, wir sind quasi auch in die Tiefen bei ein, zwei Punkten gegangen, aber das Buch haben wir quasi nur touchiert. Aber gibt's jetzt noch einen Punkt, wo du sagst, Kara, okay, Danny, jetzt haben wir wirklich nur über den Punkt gesprochen, eine der Strategien, aber das hier ist mir nochmal ganz wichtig, dass die Zuhörenden das mitnehmen.
Also wozu ich vielleicht noch gerne was sagen möchte, aus diesem Selbstverständnis, ich bin eine Maschine heraus, hat man ja oft den Eindruck, so Self-Care sei irgendwie so ein bisschen was für Weicheier, wenn ich es mal gerade so ausdrücken darf, für Menschen, die einfach ein bisschen schwächlich sind und die so ein bisschen es einfach noch nicht ganz hinkriegen, so Förderturnen für nicht leistungsfähige. Und da möchte ich gerne, wenn auch vielleicht so eine Stimme in einem aufkommt, wo man mit so einer unglaublichen Härte über das Thema spricht oder denkt oder auch natürlich angewandt auf sich selbst, dass ich das gerne den Impuls geben möchte, dass das vielleicht noch eher das Signal ist, dass man noch in so einem fremden Drehbuch unterwegs ist. Dass man hier gerade noch so die alte Welt des Funktionierens, also so ein autoritäres Denken, ich müsste doch eigentlich das und das jetzt aushalten, bis zur Rente. Ich muss das doch jetzt aushalten bis zum nächsten Urlaub. Also wenn solche Sätze in einem aufkommen, dass man das vielleicht entlarven kann als Signale, dass man jetzt vielleicht mal besonders aufmerksam sein darf, was eigentlich wirklich in einem vorgeht. Denn das ist relativ weit verbreitet, diese Härte und Strenge mit uns selbst. Das nehme ich ehrlich gesagt bei ganz vielen meiner Kundinnen und Kunden wahr, dass es so eine Abfälligkeit sich selbst gegenüber gibt. Und ja, ich würde dafür sensibilisieren und gerade vielleicht auch dann vielleicht über die Lektüre meines Buches oder anderer wunderbarer Ressourcen, die einen anziehen, einfach dann den Wunsch nochmal weitergeben wollen, gerade dann besonders wohlwollend mal auf sich zu gucken und zu gucken, was ruft eigentlich in mir, wenn ich mal mich in einer stillen Minute frage, was ich eigentlich wirklich brauche als Lebewesen, als Geschöpf. Also das, glaube ich, ist mir noch wichtig zu sagen, denn ich finde, das Gemeine an dieser Strenge und Härte ist, dass das Leben an einem vorbeizieht und man sich im Grunde verausgabt hat für die Ziele anderer. Und ich halte es ehrlich gesagt ich halte jeden Menschen für wertvoll genug, dass er seine eigene Persönlichkeitsentwicklung und sein eigenes Wachstum wirklich auf die ganz eigene Art vorantreibt. Wenn es ein Kalenderspruch sein soll, würde ich sagen, du bist es wert. Aber es ist tatsächlich für mich eine ganz felsenfeste Überzeugung, dass jeder Mensch es wert ist, sich selbst auf eine ganz wunderbare Art zum Ausdruck und zum Blühen zu bringen.
Ich finde diesen Appell total wichtig und wertvoll. Will auch da mal kurz drauf eingehen, weil man sagt immer, es ist die Generation Snowflake und wir lassen jetzt viel zu viel die weiblichen Energien rauskommen. Also ich habe einen Resilienz-Workshop beim Kommando Spezialkräfte gemacht. Das heißt, man braucht jetzt nicht sagen, das sind die Weichen, das sind die Jammerlappen. Also wenn es jemanden gibt, der weiß, wie er an seine körperlichen Grenzen geht, dann sind das die Kameraden gewesen. Mhm. Und da haben wir aber genau dieses Thema der Psychohygiene mal gemacht und mal angucken, okay, was sind die inneren Anteile, was arbeitet in mir? Das heißt, körperlich kenne ich keine resilienteren Menschen, aber was bleibt geistig, was bleibt seelisch da und was darf man berücksichtigen und an Bedürfnissen, das hast du vorhin schon mal gesagt, dass man sich mit seinen eigenen Bedürfnissen auseinandersetzt, denn wenn die Bedürfnisse erfüllt werden, kann man so viel leisten und das ist das, was ich in meinem Beispiel gebracht habe, was wir in anderen Beispielen geben, da gilt es reinzuschauen und das Schöne ist an deinem Buch ist ja, du hast auch mal einen Übungsanteil, einen Selbstreflexionsanteil, das heißt, da hat dich jeder, glaube ich, gut was mit auf den Weg, um das auch für sich umzusetzen.
Danke. Ja.
Jetzt hätte ich noch ein paar persönliche Fragen an dich.
Oh, ja, gut. Ich bin bereit.
Wir machen einen harten Schwenk. Braucht Führung deiner Meinung nach heute wirklich?
Oh, was für eine Frage. Die Coach in mir würde sagen, oh, das sollte jede Führungskraft selbst gut beantworten, was sie für sich braucht. Aber was ich glaube, was wirklich vielen gut tut, ist eine Verfeinerung der Sinne. Dass ich lerne, genauer hinzugucken, differenzierter hinzugucken, raus aus dem Stressmodus, der eben aufgrund der vielen Faktoren, die wir eben auch am Anfang schon besprochen haben, da kann man ja leicht in so eine Passivität geraten, finde ich menschlich sehr verständlich. Aber ich glaube, wir kommen raus über Differenzierung, über Verfeinerung, Schmetterlingisierung, hat das meine Kollegin genannt. Also wirklich, dass uns gerade jetzt die Flügel wachsen, dass wir über uns hinaus wachsen, das würde ich uns Führungsmenschen sehr wünschen.
Sehr stark. Über welche berufliche Leistung bist du besonders glücklich oder stolz erreicht zu haben?
Ich komme aus einem Bonner Beamtenhaushalt. Mein Vater war Flüchtling aus Oberschlesien, ist dann nach dem Zweiten Weltkrieg nach Bonn gekommen irgendwann. Ich glaube, ich bin sehr wohlbehütet, aber in einem, ich würde mal sagen, kleinbürgerlichen Mindset groß geworden. wo man froh sein kann, wenn man dann irgendwann Arbeit bekommt. Und ich glaube, das Exotischste, was sich meine Eltern haben vorstellen können für mich damals, war Reise- und Luftverkehrskauffrau. Das war, glaube ich, schon das Verblümteste. Und wo ich... Das Exotischste. Und wenn ich mich jetzt mit 54 angucke, ich bin Unternehmerin, ich habe aber auch wirklich, ich habe leitende Anstellung, Führungskraft in der leitenden Anstellung über viele Jahre. Ich war Freiberuflerin, ich war Künstlerin auch ein paar Jahre. Dann finde ich, habe ich mich da sehr entfaltet. Und da bin ich, wenn ich Momente des Innehaltens habe, bin ich da sehr froh. Und meine Eltern leben nicht mehr, leider. Sie waren Jahrgang 26 und 28. Ich weiß, weil sie mich sehr geliebt haben, dass sie auch, glaube ich, sehr stolz wären. Und ich hätte ihnen auch gerne das Buch, glaube ich, gezeigt. Aber ich für mich selber bin da sehr berührt drüber, dass ich das für mich geschafft habe.
Sehr schön. Welche Fähigkeit bzw. Fertigkeit möchtest du gerne haben, die du noch nicht hast?
Menschen können mich sehr beeindrucken, wenn sie sich in der Welt, in der internationalen Welt sehr sicher bewegen, weil sie in so globalen Umfeldern einfach seit Jahren sind und irgendwie zwischen Los Angeles, Peking, Taiwan hin und her reisen und sich jetzt alleine in diesen, aufgrund des Beheimatetseins im Englischen, total sicher bewegen können. Und ja, ich habe auch schon mal Vorträge auf Englisch gehalten, aber mit zitternden, bebenden Händen. Also es ist nicht so, dass ich das gar nicht kann, aber ich stelle mir das unglaublich befreiend vor, wenn man jetzt alleine aufgrund der Englischkenntnisse wirklich so ganz frei fühlt, in ganz bestimmten Kontexten zu sein. Und das finde ich extrem sexy, um es mal so auszudrücken. Und da muss ich aber noch hinkommen. Also da habe ich noch mit inneren und äußeren Barrieren zu tun, aber vor allen Dingen mit den inneren.
Wir haben hier heute schon ein paar Buchempfehlungen platziert. Aber welche drei Bücher haben dich am meisten beeindruckt und beeinflusst?
Du meintest, welche drei Bücherregale, ne?
Muss ich das meist die schwerste Frage in diesem Podcast ist meist diese.
Ja, das stimmt. Also wenn ich ganz persönlich wirklich, da spreche ich von der Kara Pientka, die Anfang 20 ist, dann war ein Buch, was mich wirklich, oder Bücher von Hermann Hesse haben mich persönlich wahnsinnig geprägt. Warum? Zum Beispiel Demian, weil dort finde ich dieses Thema der Eigenverantwortung, was darf ich im Leben, was steht mir zu, was erwartet die Gesellschaft, was ist ein erfülltes, gutes Leben, das finde ich, wird in den Geschichten von Hermann Hesse, finde ich, auf eine mir unglaublich mich berührende Art erzählt und macht diese Fragen auf. Und es hat mich als junge Frau extrem inspiriert. Ein Buch, was ich jetzt sehr schätze, ist Maja Göpel, Wir können auch anders, Aufbruch in die Welt von morgen. Finde sie eine ganz, ganz inspirierende und kluge Frau. Ich durfte sie jetzt nochmal auf dem MyWay-Gipfel erleben, auf dem Podium. Und schlau, Systemik durch und durch, praktisch, beratend. Also finde sie eine tolle Persönlichkeit. Dabei nicht eitel wirkend, sondern wirklich um die Sache ringend. Das finde ich sensationell und es kommt für mich auch in dem Buch so rüber. Und ansonsten kann ich nur sagen, ich bin ein großer Fan von Lyrik. Insofern wäre das dritte Buch jetzt kein direktes, einfaches Buch, sondern ich liebe Lyrik. Ich liebe Rilke, ich liebe Hilde Domin, ich liebe Nelly Sachs. Und gerade in den Zeiten, die wir jetzt heute als stürmisch bezeichnen, sind für mich Texte wie Hermann Hesse, auch die Stufen oder Nelly Sachs, Hilde Domin. Ich setze meinen Fuß in die Luft und sie trug. Ich sehe deiner Mimik an, dass du auch großer Hilde Domin-Fan bist. Also Ich finde, das sind Menschen, die haben so dermaßen Umbrüche erlebt und wussten mit Unsicherheit umgehen. Ich glaube, das ist es, was mich daran so berührt. Und haben in dieser Zeit, wo sie damit so gerungen haben, so wunderbare Poesie geschrieben. Und das ist etwas, was mich sehr beeindruckt, beglückt und wo ich denke, okay, über deren Resilienz können wir unglaublich viel lernen. Und es gibt auch, finde ich, Trost in dieser herausfordernden Zeit.
Sehr schön. Gleich ein paar Notizen dazu gemacht. Komm in den Einkaufswagen. Wir haben heute über psychoemotionale Haltung gesprochen. Welche Glaubenssätze haben dich denn in deinem Leben behindert?
Ich glaube, dass dieses sei mal zufrieden mit dem, was du hast, also bloß nicht irgendwie nach den Sternen greifen, was ich eben kurz andeutete aus dem familiären Umfeld. Ich finde, dass es mich nicht lange behindert hat, wenn ich dann meine Biografie angucke, aber es hat mich ziemlich geprägt. Und ich glaube, dieses, dass es insofern auch immer noch mal gewirkt hat, dass ich auch, wenn ich dann meinen Weg gegangen bin, ich dann auch dachte, boah, jetzt bin ich schon meinen Weg gegangen, jetzt muss ich aber wirklich auch mal zufrieden sein und jetzt nicht noch mal über was anderes nachdenken. Also insofern, das hat mich, glaube ich, eher so behindert. Mhm.
Und welcher Glaubenssatz hat dich beflügelt und zum Erfolg geführt?
Ich weiß nicht, ob es jetzt ein Glaubenssatz ist, aber ich finde wirklich das, was Carol Dweck in ihrem dynamischen Selbstbild, also das Growth Mindset, also die Idee, dass wir eigentlich lernende, permanent lernende Wesen sind und dass es darum geht, weiterzulernen, das ist etwas, was mich beflügelt. Und wenn ich in dieser Energie bin, dann bin ich auch sehr, sehr produktiv.
Mhm. Was waren die drei einflussreichsten Erkenntnisse, die deine berufliche Entwicklung bestimmten?
Das ist wirklich, finde ich, eine echt herausfordernde Frage. Also es gibt ja im Coaching eine Grundannahme, die heißt so, Emotionen sind Wegweiser. Und ich würde sagen, dass das hat auch wirklich meine ganze berufliche Entwicklung dann doch geprägt, dass ich in der Lage war, meine Gefühle wahr und ernst zu nehmen und an entsprechenden Scheidepunkten auch für mich immer wieder Veränderungen anzustreben. Und insofern, ja, ist das sicherlich eine wichtige Erkenntnis. Eine Erkenntnis, die ich auch durch meine Arbeit habe, ist, dass ich finde, Menschen sind sensible, scheue Rehe, egal wie sie daherkommen. Du hast eben auch von dir selbst gesagt, du warst ganz kognitiv und so. Ich bin auch manchmal in sehr zahlenaffinen Branchen unterwegs und so, wo man so vordergründig meinen könnte, harte Hunde und Hündinnen. Und ich aber, wenn ich dann mit den Menschen auch in einem vertrauensvollen Rahmen bin, ganz sensible, kreative, feinsinnige Gemüter sehe. Und das ist was ich ganz bezaubernd finde. Und wo ich aber auch eben vielleicht dritte Erkenntnis, dass es auch einen Rahmen braucht, dass diese Sensibilität auch wirklich wieder zum Vorschein kommt. Und das sind ja auch Schutzpanzer, die Menschen dann sich zulegen, dass sie sich trauen, diese Schutzpanzer abzulegen, um zu zeigen, wer sie eigentlich wirklich sind. In ihrer Stärke und Sensibilität, dass das eben zwei Seiten einer Medaille sind und dass eben Stärke in dem mechanistischen Denken wird Stärke irgendwie so breitschultrige, weiß ich nicht, was das sein soll. Also ich finde eben, menschliche Stärke ist sowohl stark als auch sensibel. Und wenn das in Übereinstimmung kommt, sensationell. So. Ich rede immer so viel, du fragst immer so tolle Sachen und dann rede ich immer so viel. Du musst mich unterbrechen, sonst laufen wir hier völlig aus dem Ruder.
Nee, ist alles noch gut. Ich bin nur ganz sauber im Zeitmanagement. So, alles gut. Und ich lausche dir ja sehr gerne. Eine fehlt noch, oder? Ja. Emotionen sind Wegweiser.
Ach so, Menschen sind, ach so, sensible, scheue Rehe. Dass wir eben so mental störanfällig sind, das hat mich sicherlich auch geprägt. Also dieses, dass wir nicht per se krank oder gesund sind mental, sondern dass wir eben aufgrund unserer Sensibilität, glaube ich manchmal, dass wir uns ganz schön verirren können, mental. Und das finde ich aber auch wiederum, wenn man das einmal so für sich wirklich erkannt hat, für sich selbst und auch in meiner Arbeit spielt es natürlich eine wichtige Rolle, dass man da auch wirklich gut rauskommt.
Hm. Sehr stark. Eine relativ einfache Frage. Wenn du mit einer historischen oder lebendigen Persönlichkeit einen gemeinsamen Abend verbringen könntest, mit wem würdest du das gerne tun und warum?
Mit dir.
Oh. Ja, das ist... Eine Schamesröte sieht man nicht in dem Podcast.
Ja. Nein, aber ich würde, das war jetzt gar kein Witz, aber was wollte ich eigentlich sagen? Ich bin ein großer Fan von echten Dialogen geworden. Und ich glaube, wenn es jetzt um anderen Namen geht, dann würde ich ihm sagen, eigentlich würde ich gerne eine WhatsApp-Gruppe aufmachen. Da wärst du drin, da wäre Leonardo da Vinci drin, da wäre Gregory Bateson drin, da wäre Joanna Malwitz, Hilde Domin, Matze Hilscher, Miriam Meckel, Lea Steinacker, Barbara Bleisch zum Beispiel drin. Und dann würde ich denen sagen, hallo, ich würde gerne einen Abend haben, wo alle herzlich eingeladen sind, die einen echten Dialog, die Lust haben auf einen echten Dialog. Ich würde es mal einfach so belassen. Und ich würde ein Datum setzen und einen schönen Ort auswählen. Und alle die dann kommen, sind herzlich eingeladen. Also das ist, glaube ich, was ich sagen möchte. Ich liebe es, wenn Menschen sich zuhören, wenn Menschen sich inspirieren, gegenseitig Fragen stellen. Ich schenke ja als Coach extrem viel Aufmerksamkeit, ungeteilte Aufmerksamkeit. Und ich erlebe es aber in privaten Umfeldern oft so, dass gar nicht unbedingt so viel Interesse mir selbst entgegengebracht wird. Ich finde das ganz erstaunlich auch. Also nicht nur mir, sondern auch anderen Menschen. Und ich liebe das, wenn das passiert. Und ich hatte gestern mit Barbara Bleisch, ich habe mir ein Autogramm geholt in ihrem Buch und hat mir wirklich nur einen 3-Minüter. Und weil sie auf der Bühne gesagt hat, sie würde auch Poesie so lieben, habe ich gesagt, da haben wir eine Gemeinsamkeit, Frau Bleisch. Und ich hätte mich an dem Tag noch mit Hilde Domin beschäftigt, worauf sie gleich anfing, Hilde Domin zu zitieren und ich dann gleich auch einstieg. Und das waren 3 Minuten, aber die waren so interaktiv, so wie unser Gespräch, so um die Brücke zu schließen. Einfach ein interaktiver, regenerativer Dialog. Also ich weiß, dass ich mich nach dieser Aufnahme erfrischt fühle und ich hoffe, du zumindest auch, zumindest so viel, dass du noch coachen kannst gleich. Und sowas liebe ich. Und ich glaube aber, dass es nur ganz bestimmte Menschen gibt, die sich dafür öffnen. Und dann sind alle herzlich willkommen.
Ich finde es ganz witzig, weil ich wollte vorhin schon mal ein Gespräch bringen, als es um Bedürfnisse ging. Denn ich bin gestern mit Matze Hilscher quasi ins Bett gegangen. Ach. Die haben gesagt, ich konnte nicht gut einschlafen. Und das war sogar ein 4er-Podcast mit Max Herre, Joy Dinalane und quasi seiner Frau. Das war ein besonderes Format, weil es quasi jetzt erstmal so ein Doppelpaar-Thema war. Und da ging es, also auch hier, meine Matze Hilscher empfehle ich hier oft und gerne. Aber jetzt die Folge ist nochmal was Besonderes, weil es halt quasi 2 Paare sind. Und das ist ein sehr schöner, also im Prinzip saß man da mit den 2 Paaren wie in einem schönen Freundesabend an einem Tisch und hat da quasi, sag mal, zugehört. Und da ging es viel um Bedürfnisse und also Podcast-Empfehlungen, deswegen Matze Hilscher verstehe ich sehr gut auch unter anderem. Schön. Wenn du dein jugendliches Ich treffen würdest, was würdest du ihr raten?
Mach genauso, wie du denkst, bleib dir selbst treu. Genau, go for it. Ja.
Was möchtest du am Ende deines Lebens von dir sagen können, erreicht zu haben?
Ich möchte gerne gelebt haben. Gibt es ein Leben vor dem Tod? Ja, das möchte ich gerne gesagt haben.
Und wir kommen zur Abschlussfrage. Hast du ein Lebensmotto, Credo oder Mantra? Und wenn ja, wie lautet es?
Die Poesie des Lebens zelebrieren. Das ist mein Motto. Die Poesie des Lebens zelebrieren.
Danach muss nichts mehr gesagt werden. Liebe Cara, vielen, vielen lieben Dank für dieses angenehme, persönliche und kollegiale Gespräch über Selbstfürsorge. Vielen, vielen Dank, dass du Gast im Paperwings Podcast warst.
Ich danke dir sehr, Danny. Hat mich sehr, sehr wohl gefühlt. Vielen Dank.
Tschüss.
Tschüss.
So, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, Ihnen hat dieser Podcast gefallen. Wenn er Ihnen gefallen hat,
hinterlassen Sie gerne ein Abo, eine positive Bewertung und empfehlen Sie diesen Podcast weiter. Bleiben Sie gesund. Mit besten Grüßen, Ihr Danny Herzog-Braune.